Ich freue mich über alle, die jetzt auch später dazugekommen sind, alle, die sich später dazugeschaltet haben. Wir sind nicht mehr auf der Schlussgeraden, wir sind jetzt sozusagen fast schon im Fotofinish. Wir haben unser letztes Wochenende eben gerade begonnen, das fünfte Wochenende von Ausweg 2012. Und wir haben noch genau 3 Tage, also heute, morgen und übermorgen. Und dann ist es schon vorbei. Aber es ist hoffentlich nur der Anfang von einer weiten Reise, die bis in die Ewigkeit geht. Und wir danken auch über die vielen Zuschriften von Menschen, die uns geschrieben haben, dass sie ihren persönlichen Ausweg in diesen Wochen gefunden haben. Aus verschiedenen Dingen. Einige haben ihre Entscheidung für Jesus erneuert. Viele haben sind sich neu bewusst geworden, in welcher Zeit wir leben. Einige haben ihre Entscheidung zum ersten Mal gefällt. Wir sind so dankbar dafür, dass ihr uns das geteilt habt. Und wenn auch ihr, die ihr das noch nicht getan habt, euch eine Entscheidung gefällt habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns darüber und würden gerne Anteil daran nehmen. Und in diesen letzten Vorträgen wollen wir uns Gedanken machen, nachdem wir so ziemlich alles angeschaut haben, was die Bibel so sagt, an Lehre und an Prophetie. Was soll ich jetzt praktisch tun? Und wenn ich an Jesus glaube und Gott nachfolgen möchte, dann ist es nur natürlich auch zu fragen, ja, wo soll ich dann jetzt hingehen? Irgendwas muss ich ja machen. Ich habe von Menschen gehört, die mir geschrieben haben, dass sie irgendwann bestimmte Lehren in der Bibel gefunden haben, entdeckt haben und die wussten nicht, wo sie hingehen sollten. Also haben sich einfach, in dem Fall ging es um jemanden, der den Sabbat erkannt hat, einfach durch Lesen der Bibel den Sabbat erkannt und wusste dann nicht, ja, was soll ich jetzt tun am Samstag, nicht wahr? Und hat sich einfach vor den Computer gesetzt, hat einfach eingegeben Sabbat und kam dann auf unsere Internetseite und hat dann den ganzen Sabbat-Internet-Livestream gesehen. Und das war natürlich eine wunderbare Sache, Gott sei gelobt dafür. Aber auf Dauer ist das ja auch nicht das, was einen nur befriedigt, oder? Also wollen wir uns Gedanken machen heute, hat Gott ein Volk auf dieser Erde, wo wir Gemeinschaft haben können? Und bevor wir das gemeinsam anschauen wollen und die biblischen Beweise dazu uns zu Gemüte führen wollen, möchte ich uns einladen, wie jeden Abend, zu einem kurzen Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir hier zu dir kommen können und wir möchten dich bitten, von dem wichtigen Thema uns Weisheit schenkst, dass du uns Verstand schenkst, dass wir deinen Heiligen Geist erleben, wie er uns in alle Wahrheit führt, auch an diesem wichtigen und brisanten Thema. Bitte gib, dass wir das biblische Zeugnis so nehmen, wie es dort steht. Halte du alles Störende fern. Und hab Dank, Herr Jesus, dass du uns bewusst machen möchtest, dass du ein Volk auf dieser Erde hast. Amen. Nun, wenn man in die Welt hinaus guckt, vor allem in die christliche Welt, dann kann man ein wenig verwirrt werden, oder? Wenn man mal einfach eingibt in Google christliche Konfession oder auf Wikipedia oder wo auch immer, dann kommt man nicht nur auf 2 oder 3 oder 4, sondern eine lange, lange Liste und es macht keinen Sinn, eine Zahl anzugeben, denn man hat so das Gefühl, die werden wöchentlich mehr. Immer wieder entstehen irgendwo kleine Gemeinschaften, Sondergruppen hier, neue Bewegungen und gleichzeitig sind andere Kirchen, die sich hier zusammentun, zusammenschließen, wieder spalten und es geht als eine ständige Bewegung. Und ich weiß nicht, welche Region in Deutschland ist wohl die mit den meisten Denominationen? Weiß das jemand? Was würden wir schätzen? Also Süddeutschland, das ist also zumindest schon mal die Hälfte von Deutschland, wenn wir es ein bisschen konkreter machen. Welche so Stadtregion ist so die mit den meisten Denominationen in ganz Deutschland, wo die meisten verschiedenen christlichen Kirchen sich befinden? Baden-Württemberg ist noch keine Stadt, Baden-Württemberg ist ein Bundesland, nicht wahr? Stuttgart, ganz genau. Keine andere Stadt in und mit Umgebung in ganz Deutschland hat so viele verschiedene Kirchen, verschiedene Gruppen als der Großraum Stuttgart. Mal abgesehen von den beiden großen deutschen Bibelgesellschaften, die es hier auch gibt. Stuttgart ist so ein bisschen wie das christliche Herz von Deutschland. Preist den Herrn dafür. Und neben vielen anderen Organisationen gibt es hier auch den kleinen Verein Juhl Media Ministry e.V., der seine Stimme dazu erhebt. Mit lautem Ruf, genau, aber dazu vielleicht irgendwann mal noch mehr. Das ist nicht unser Thema heute. Sondern das soll nur illustrieren, dass wenn ich einfach als Mensch, der die Bibel liest, jetzt eine Kirche suche und ich schaue das Telefonverzeichnis an, dann habe ich eine breite Auswahl. Von altkatholisch und orthodox über evangelikal, evangelisch, lutherisch, reformiert, uniert. Da gibt es die Zeugen Jehovas, da gibt es die Mormonen, da gibt es die Methodisten, da gibt es viele Pfingstler, Charismatiker. Es gibt so viele verschiedene Gruppen, abgesehen dann von den nationalen Kirchen, die es da noch gibt. Da fragt man sich, weil das sind jetzt nur einige so aus dem weiten Spektrum herausgegriffen, die man vielleicht so ein bisschen deutlich kennt, jetzt wo soll ich hingehen und warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Kirchen, die sich nicht nur in ihren äußeren Gebäuden, sondern dann meistens auch in ihrem Lehrgebäude unterscheiden? Denn wenn ich die verschiedenen Kirchen alle annehme und schaue, was sie so glauben und was sie lehren, da findet man keine zwei Kirchen, die völlig übereinstimmen. Aber es gibt doch nur eine Bibel, sollte man meinen, oder? Und in den allermeisten Fällen wird doch diese eine Bibel auch von diesen christlichen Kirchen als das Fundament ihres Glaubens akzeptiert. Also fangen wir mal folgende einfache Frage. Gibt es, wie viele Kirchen hat Gott eigentlich ins Leben gerufen? Kann mir jemand eine Bibelstelle, es schallt aus allen Munden, eine. Kann mir jemand eine Bibelstelle nennen, wo das stehen sollte? Hier haben wir eine Bibelstelle. Denn die Bibel spricht von dieser Frau. Weiß jemand noch, in welchem Kapitel? Das ist in Offenbarung 12, ganz genau. In Offenbarung 12 heißt es, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Wie viele Frauen waren da? Eine Frau. Und wofür stand die Frau in der biblischen Prophetie? Für die Gemeinde. 2. Korinther 11, Vers 2 sagt, wie Paulus zu den Korinthern sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine, was? Eine keusche Jungfrau Christus zu führen. Das heißt, die Frau steht für die Gemeinde. Das heißt, in der Bibel gibt es wie viele Gemeinden? Eine wahre Gemeinde. Frage. Diese Frau hat ja ein Kind bekommen. Wer ist das Kind? Wer war zuerst da? Die Frau oder das Kind? Wer war zuerst da, die Gemeinde oder Jesus? Jesus, weil Jesus ist schon das Wort Gottes gewesen in aller Ewigkeit. Aber in der Prophetie, wer ist zuerst da, die Frau oder das Kind? Die Frau. Also steht das Kind für Jesus von seiner Ewigkeit her? Nein, sondern für Jesus als den Menschensohn. Sehr wichtig, das Kind steht für Jesus als Mensch, wie auf die Erde kommt als Mensch und dann von aller Ewigkeit auch Mensch bleiben wird. Die Frage ist also, war diese eine Gemeinde Gottes Jesus da, ja oder nein? Ja. Wenn Christen von der christlichen Kirche sprechen, von der christlichen Gemeinde, wo fangen sie meistens an, zeitgeschichtlich zu zählen? Je nachdem, entweder nach der Weihnachtsgeschichte, nicht wahr, nach der Geburt Jesu, nach der Kreuzigung oder spätestens nach der Himmelfahrt, allerspätestens nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, da ist dann die Geburtsstunde der christlichen Kirche, der einen Kirche. Und darauf berufen sich alle. Alle christlichen Kirchen glauben, dass sie den Ursprung haben, dass sie eigentlich diejenigen sind, die immer noch so glauben wie die... Aber die Apostel nach der Bibel sind nicht der Ursprung der einen Kirche Gottes. Sondern lange bevor Jesus auf der Welt war, gab es schon diese Frau. Schon zur Zeit von Adam, schon zur Zeit von Noah, gab es diese eine Gemeinde. Wir haben gesehen, in der ganzen Weltgeschichte, das haben wir vor zwei Wochen angeschaut, gibt es wie viele Gruppen immer nur? Immer nur zwei Gruppen. Die vom Geist Gottes geleitet werden und die sich dem Geist Gottes widerstreben. Die gehorsam sind, die ungehorsam sind. Die nach dem Evangelium suchen, die das Evangelium ablehnen. Es gab sie schon immer und so zu allen Zeiten. Und ganz besonders hat Gott, nachdem er über Jahrhunderte hinweg sein Volk meistens beschränkt war auf einzelne Personen, die sozusagen zusammenkamen, auf kleine Familien oder Sippen, hat er sich dann im Laufe des Alten Testamentes ein ganzes Volk genommen, um sozusagen der organisatorische Träger zu sein dieser einen Gemeinde. Es braucht also, wie wir sehen, nicht unbedingt eines ganzen Volkes, um eine Gemeinde zu haben. Wie viele Leute waren hier in der Arche drin am Ende? Acht war eine Gemeinde. Das war die Gemeinde Gottes zu dem Zeitpunkt. Aber dann, einige Zeit später, holte sich ein ganzes Volk aus Ägypten und sagt, ihr seid das Volk Gottes, ihr sollt jetzt das Wissen über Gott und seine Lehre in die Welt tragen. Wir haben gesehen, das haben wir schon angeschaut, im Psalm 80, Vers 9, Gott sagt, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Das Volk Gottes war verglichen worden mit einem Weinstock. Und er nannte Königreich von was? Von Priestern. Es sollte ein heiliges Volk sein. Er sagt hier, die ganze Erde gehört ihm. Aber dieses eine Volk sollte was sein? Ein besonderes Eigentum. Alle Menschen gehören Gott, weil er sie geschaffen hat und er ist auch für sie gestorben. Aber es gibt ein Volk, das er sich auserwählt, das ein besonderes Volk sein soll, ein Königreich von Priestern. Und das Wort zur Zeit von Mose, das Volk Israel. Und dieses Volk war nicht einfach nur ein privilegiertes Volk. Es hatte eine Aufgabe, es sollte nämlich durch diesen Opferdienst, durch diesen Gottesdienst, mit all der Symbolik, die wir lang und breit angeschaut und studiert haben, die Menschen außerhalb über das Evangelium informieren, über den Weg, wie man gerettet wird. Und dieser Auftrag an die anderen, dieser Auftrag an das Volk, zu den anderen zu gehen, wird auch in Jesaja 60 ganz deutlich ausformuliert. Das heißt hier, mache dich auf, werde was? Werde Licht. Gottes hat schon immer den Auftrag gehabt, das Evangelium, das ihnen anvertraut ist, anderen weiterzugeben. Das Volk Gottes hat auch niemals die Funktion gehabt, einfach Menschen zu haben, die besser sind als andere. Wenn Gott von einem besonderen Volk spricht, von einem Volk des Eigentums, von seinem Volk, meint er damit keine geistliche Elite, die abgesondert auf einem Berg oder einem Elfenbeinturm wohnt und einfach sagt, wir sind besser als ihr. Können wir das sehen? Das war noch niemals Gottes Plan, sondern Gottes Plan war immer, ich habe hier eine wunderbare Botschaft an die ganze Menschheit und gebe, gib sie anderen weiter. Teil des Volkes Gottes zu sein, bedeutet also nicht besser zu sein oder heiliger zu sein oder wertvoller zu sein, sondern es bedeutet eine besondere was? Eine besondere Aufgabe zu haben. Und das Volk Israel hat diesen Plan deutlich missverstanden. Wir haben gesehen, wie er zu ihnen sagt, und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines was? Eines fremden Weinstocks. Das Volk hat sich von Gott entfremdet. Es kam seinem Auftrag nicht nach. Und wir wissen, zur Zeit von Jesus hatten sie welche Einstellung? Wir sind die Einzigen, wir sind die Wichtigsten, kommt uns bloß nicht zu nahe, ihr Heiden, nicht wahr? Übrigens, wie war die Einstellung zur Zeit, als Jesaja und Jeremia da geschrieben haben? Wie hat das Volk da gedacht? Wir haben gar nichts zu melden mit unserer Religion, wir wollen genauso sein wie die anderen, nicht wahr? Sie haben den Baal angebetet, die Aschera und all die anderen Götter. Das heißt, das Volk ist immer von zwei Extremen hin und her gependelt. Entweder, wir haben zwar eine eigene Botschaft, aber die wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht anders sein als die anderen. Wir wollen einfach genauso sein wie die anderen. Und als sie gemerkt haben, das ging völlig in die Hose, haben sie gesagt, oh, wir müssen anders sein als die anderen. Wir müssen besonders sein. Kommt uns bloß nicht zu nah. Und ich glaube, die meisten christlichen Kirchen unserer Zeit fallen meistens genau in diese zwei Kategorien, nicht wahr? Und ich denke, wir selbst können auch persönlich in diese Kategorie fallen. Entweder, dass wir sagen, das, was uns von anderen absondert, was uns besonders macht, das ist uns unangenehm, wir wollen genauso sein wie die anderen. Ja? Bloß nichts, was uns absondert. Das ist so der Irrtum des Volkes Israel zur Zeit von Jeremia gewesen. Oder dann, einige Jahrhunderte später, bloß keinen Kontakt zu anderen. Wir sind die Besten, wir sind die Wichtigsten, wir haben die Wahrheit, ihr nicht. Und beide Einstellungen gehen völlig vorbei an dem Ziel, das Gott mit seinem Volk hat. Was war das Ziel? Werde Licht. Gott gibt dir eine Wahrheit, damit du sie weitergibst. Und warum bist du besonders? Weil du die Wahrheit schon hast, die anderen brauchen. Du bist nicht besonders, die Wahrheit in deiner Hand macht dich besonders. Gut. Jesus hat auf diesen Missstand, dass das Volk Gottes diesen Auftrag nicht angenommen hat und egal in welches Extrem es gefallen ist, nicht umgesetzt hat, reagiert kurz vor seinem Tod, indem er folgendes Gleichnis sprach. Er spricht hier zu den Juden und sagt, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg. Bekanntes Bild, oder? Wofür steht der Weinberg? Für die Gemeinde. Im Alten Testament steht der Weinstock immer für das Volk Israel. Einen Weinstock hast du aus Ägypten rausgezogen. Und auch so in Jesaja 5. Es heißt, er zog einen Zaun herum, grub eine Kälte darin, ein Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner. Hier in der ganzen Beschreibung spielt Jesus so deutlich auf Jesaja 5, wie er nur irgendwie kann. Und dann sagt er, er verpachtet ihn an Weingärtner. Jetzt, wer sind wohl die Weingärtner, die sich um den Weinberg kümmern sollen? Wenn der Weinberg das Volk ist, wer sind dann wohl die Weingärtner, die sozusagen das Ganze, die Führer des Volkes, die Leiter, die Priester und so weiter, ganz genau. Dann heißt es, aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte, der Herr hatte nämlich Knechte ausgesandt, um jetzt Früchte zu sammeln. Da heißt es, die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Jesus zeigt hier in Bildersprache, was passiert ist, als ein Prophet nach dem anderen zum Volk Gottes gekommen ist und sie wurden zersägt, sie wurden gesteinigt, sie wurden getötet. Aber dann heißt es, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Gott sandte seinen eigenen Sohn zu seinem Volk aus einem der Gründe, weil nämlich sein Volk seinen Auftrag nicht ausführte. Und so sandte er seinen Sohn, um ihm zu zeigen, was ihr Auftrag ist. All das, was Jesus tat, war eigentlich auch Sinn und Zweck des Volkes Israel. Denn Gott hatte gesagt, mache dich auf, werde Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. An dem Beispiel Jesus sollten sie sehen, wie sie selbst hätten arbeiten sollen. Das Evangelium lehren, es predigen und heilen. Das heißt, für gesunde Verhältnisse sorgen, Gesundheitsarbeit machen. Und dann in Matthäus 21, Vers 38 sagt er am Ende, als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und Jesus erzählt diese Geschichte, macht sie plastisch und anschaulich und dann fragt er die Frage. Und dann erzählt er noch, und sie griffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Was soll man mit einem Volk machen, das den Auftrag, den es bekommen hat, absolut überhaupt nicht umsetzt? Die Antwort wird gegeben, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird was? Von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Gott hatte sein Volk Israel, aber als es nicht das tat, was es tun sollte, als es sich mit den Römern lieber verband, als Christus und seiner ganzen Wahrheit nachzufolgen, musste Gott einen Notplan finden. Er musste ein neues Volk kreieren, das die Wahrheit sozusagen übernimmt, an der Welt zu bringen. Können wir das sehen, dass da ein anderes Volk kommen sollte? Jesus kam auf die Welt, nicht nur um zu seinem Volk Israel zu kommen, sondern gleichzeitig dieses neue Volk vorzubereiten und auszubilden. Er ging nach Galiläa, verkündigte, dass das Reich Gottes ist nahe. Aber er war es nicht alleine, der es gepredigt hat, sondern von Anbeginn an hat er sich Menschen dazugeholt, die er ausbilden wollte. Jesus war wirklich genial an diesem Punkt. Und ganz besonders 12 haben Berühmtheit erlangt. Das waren nämlich die 12 Apostel, ganz genau. Und es heißt hier, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Jetzt, diese Apostel waren einfache Männer, die meisten von ihnen, so wie du und ich. Und Jesus nahm diese 12, interessanterweise, weiß jemand, wie viele Stämme Israel hatte? 12. Weiß jemand, wie viele Nachfahren Jakob hatte in der nächsten Generation? Das waren 12, okay, und dann in der nächsten Generation. Mit wie vielen Seelen er insgesamt nach Ägypten ging? Mit 70. Und mit wie viel hat Jesus dann später seine Jünger ausgesandt? Mit 70, ganz genau. Jesus hat immer Bezug genommen auf dieses neue Israel sozusagen, das er schaffen wollte. Er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen. Jetzt, wenn dort Reich Gottes steht, was ist mit Reich Gottes gemeint? Oder sagen wir, bevor wir die Frage stellen, woran denken wir, wenn wir an Reich denken normalerweise? Königreich, das ist doch genau, was das griechische Wort sagt. Das griechische Wort meint Königreich. Oder ein Königreich braucht einen König. Das heißt, was sie verkündigt haben, war mit anderen die Ankunft des Königs. Hat das Volk Israel auf diesen König gewartet, ja oder nein? Seit Jahrhunderten haben sie auf diesen einen König gewartet, der sie endlich wieder zu nationaler Größe bringen würde, zu nationalem Stolz und der vor allem die verhassten Römer aus dem Land treiben würde. Und hier haben wir die Jünger, keine Akademiker, einfache Männer, und sie bekommen die Botschaft aufgetragen, predigt, der König kommt, die Zeit ist da, der König kommt, das Königreich wird aufgebaut. Waren die begeistert, ja oder nein? Die waren super begeistert, die gingen durch die Dörfer und predigten überall, wo sie konnten, der König kommt, der König kommt, der König kommt, und Tausende waren begeistert und Tausende hörten und folgten Jesus nach. Und es gab ganze Städte und Dörfer, die sich völlig zu Jesus bekehrten. Aber etwas faul an der Konzeption. Denn in ihrem Wunsch, einen König zu haben, waren sie nicht ganz Ohr dafür, was Jesus eigentlich wirklich wollte. Das heißt, der von der Volksmenge zum Beispiel, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit was? Mit Gewalt zum König zu machen. Zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Sie wollten unbedingt einen König, einen politischen König, der die römischen Armeen quasi mit Zaubermacht in die Flucht schlägt. Aber Jesus hatte was ganz anderes vor. Er wollte sie nicht aus der Sklaverei der Römer befreien, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Deswegen hat er einen festen Bund mit ihnen machen wollen. Und er hat es ihnen vorher gesagt. Das sind Worte, die hört man nicht oft im Neuen Testament. Jesus sagt, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Jetzt, wie klingt das? Das klingt wie, bitte hör mir zu. Schon mal erlebt, dass jemand den angeschaut hat und gesagt hat, hör mir zu. Manchmal, wenn ich ganz verschlafen noch am Schreibtisch sitze, dann kommt meine Frau und sagt, hörst du mir zu? Weil sie weiß, manchmal höre ich zu und ich höre nicht wirklich zu, nicht wahr? Das geht da rein und da raus, nicht weil ich irgendwie böse bin, weil ich so verträumt bin, noch an tausend andere Dinge denke und sage, naja, das ist vielleicht gar nicht so wichtig oder so. Und dann hinterher habe ich den Salat, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Und so sagt Jesus, lasst diese Worte in eure Ohren. Und er sagt, hört mir zu. Und dann möchte ich mal die Frage stellen, was er jetzt sagt, ist das schwer zu verstehen oder nicht? Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Schwer zu verstehen oder noch nicht? So irgendwelche Symbolsprache, komische Tiere mit Köpfen, Hörnern, Kronen, Zeitprophezeiung, wo man rechnen muss. Nein, er sagt, ich werde in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Er sagt später, ich werde gekreuzigt werden, am dritten Tag auferstehen. Was heißt es in Lukas 9, Vers 45? Sie aber verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Jesus sagt, liebe Jünger, ich werde ausgeliefert werden, ich werde betrogen werden, man wird mich kreuzigen, ich werde am dritten Tag auferstehen und sie sagen, was meint er nur damit? Hast du verstanden, Petrus, was er meinte? Nee, Johannes, keine Ahnung. Komisch, seltsame Worte. Es war so klar wie der Tag und es ging da rein und raus und es hat irgendwie in dem Gehirn nicht zusammengefasst. Warum? Weil sie eine Vorvorstellung hatten, eine Voridee sozusagen, mit der sie die Bibel gelesen haben, nämlich, wenn der Messias kommt, ist er ein König und er treibt die Römer aus und da muss Jesus sich irgendwie geirrt haben, irgendwas ist da nicht ganz klar in seinem Kopf, weil wenn er am Kreuz hängen kann, er die Römer nicht austreiben, nicht wahr? Und so hat Jesus ihnen das vorher prophezeit und sie haben es grandios überhört und predigen mit einer Euphorie und einer Vollmacht, dass der König kommt und die Leute werden immer begeisterter, vor allem als Jesus dann hineinreitet in Jerusalem auf einem Esel sitzen als König und sie rufen alle Hosianna dem König. Er feiert ihnen das Abendmahl oder wenige Stunden später steht der vermeintliche König vor Gericht. Und das ist eine beschönigende Zeichnung, denn er ist gerade geschlagen worden mit vielen Peitschenhieben. Sah bestimmt nicht mehr so gut aus wie hier. Ihr König. Und plötzlich, als all die Menschen, denen sie gepredigt hatten, unser König kommt, als er wie ein Verbrecher vor die Römer gebracht wird und geschlagen und misshandelt und bespuckt und verspottet wird, da haben sie sich furchtbar geschämt, oder? Wir haben allen gesagt, der König kommt und er kommt gar nicht. Und sie alle waren tief enttäuscht. So tief, wie, glaube ich, wir, die wir jetzt Geschichte schon tausendmal gehört haben vielleicht, uns das gar nicht vorstellen können. All ihre Hoffnung hatten sie hineingesetzt und es war nichts damit geworden. Wie ein Verbrecher hing er am Kreuz. Die Schimpf und Schande der ganzen Nation. Der vermeintliche König. Und sie waren so enttäuscht, dass sie alle wegliefen. Alle. Frage. Hatte sich die Prophezeiung erfüllt? Was stand dort auf dem Kreuz? dies ist Jesus, der König der Juden. War der König gekommen? Er war gekommen. Die Bibel hatte sich hundertprozentig erfüllt. Was war falsch gewesen? Die Vorstellung der Jünger. Jesus war exakt zur richtigen Zeit, zum richtigen Ereignis gekommen. Und sie hatten auch die richtige Zeit verkündigt, aber sie haben das falsch eingeschätzt. Es stand in der Bibel, Jesus hat es ihnen vorhergesagt und sie hatten das, die Zeitprophezeiung auch richtig verstanden. Nur was da passieren sollte, war wegen einer Misskonzeption im Kopf durcheinander. Und als Folge waren sie was? Super enttäuscht. Liebe Freunde, das Christentum begann mit der größten Enttäuschung, die es jemals gab. Das war der Anfang des Christentums. Das war eine gewaltige Enttäuschung. Aber in Wirklichkeit war es ein Sieg. In Wirklichkeit war was Grandioses. Aber noch Tage später haben sie versucht, das daraus Sinn zu machen und sie konnten nicht. In Lukas 24 heißt es, da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war und sprach zu jemandem, der mit ihnen geht auf dem Weg, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen. Mit anderen Worten, was dort passiert ist, als Jesus am Kreuz hing, war das Stadtgespräch überhaupt. Das ging durch alle Medien. Jerusalem News, Breaking News. Jeder hat davon gehört. In allen Nachrichtensendungen war es Nummer 1. Und wie du weißt, seltsamer Wanderer, der hier mit uns geht. Und sie erklären ihm, was passiert ist. Als dieser komische Mann sagt, den sie nicht kennen, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war. War Jesus ein Prophet? Natürlich war er ein Prophet. Aber er war mehr ein Prophet, nicht wahr? Mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Und jetzt den nächsten Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir aber was? Hofften. Er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ich kann mir vorstellen, wie die Engel wahrscheinlich da gestanden haben und gesagt haben, es war alles umsonst. Die ganze Bibel, all die Jahrhunderte, 3,5 Jahre Unterricht bei Jesus, es war einfach umsonst. Sie berichten gerade von der wichtigsten Tat des Universums und sie sagen, wir hofften, dass es passiert wäre. Weil sie es einfach nicht begriffen haben. Gott ist so gnädig, der, mit dem sie gesprochen haben, war nicht einfach nur ein Wanderer, der verpasst hat, die Nachrichten anzuschauen. Der, mit dem sie gesprochen hatte, der hatte es besser erlebt als alle anderen, denn es war Jesus selbst. Und das heißt hier, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn aus welchem Buch? Aus diesem Buch hier aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie erkannten, Mensch, die Prophezeiung war richtig, die Zeitprophezeiung war genau richtig. Wir hatten einfach nur eine falsche Vorstellung. Die kam nämlich noch aus der Tradition der Pharisäer. Irrtum erkannten, aus der Enttäuschung heraus, wurde eine gewaltige Bewegung geboren, nämlich die Bewegung der Christen. Durch Bibelstudium nach einer Enttäuschung. Es heißt, er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Haben sie dann die Schrift verstanden? Haben sie gesehen, um was es wirklich ging? Sie haben gesehen, dass es um Jesus ging, nicht um etwas großes Ereignis hier auf der Erde, sondern um ein geistliches Ereignis. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag und sagt, verkündigt es, diese Botschaft, die ihr jetzt gefunden habt, durch die Enttäuschung hindurch, verkündigt sie wem? Allen Völkern. Beginnend in Jerusalem. Und das haben sie gemacht. Sie haben das verkündigt, Petrus predigt hier zum Beispiel, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Frage, wenn der Petrus an Jerusalem steht und predigt, Jesus wurde auferweckt und er predigt zu einer Menge, der ein Jahr vorher gepredigt hatte, Jesus ist der kommende König, der uns von den Römern befreit. Und jetzt wissen alle, er wurde gestorben, jetzt sagt er, Jesus ist auferweckt worden. Was hat wohl mindestens die Hälfte der Leute gedacht? Du willst halt nur deine Enttäuschung irgendwie verbergen. Du willst halt nur eine Erklärung dafür geben, um nicht zuzugeben, dass du dich geirrt hast. Aber war das der Grund, warum er das gesagt hat? Nein, es war die pure Wahrheit. Es war die pure Wahrheit. Und wer glauben wollte, der konnte glauben. Und wer nicht glauben wollte, der konnte daran einen Anstoß nehmen und sagen, ja, ihr seid nur enttäuscht worden. Jetzt habt ihr einfach eine Theorie erfunden, wie ihr eure Enttäuschung überspielen könnt. Richtig? Denn sie reden jetzt von dem Jesus als jemandem, der wo ist? Zur Rechten Gottes. Und wo ist die Rechte Gottes? Das heißt hier, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester. Das heißt, die Wahrheit, die scheinbar die Entscheidung, die Enttäuschung weg erklären sollte, in Anführungsstrichen, hatte zu tun mit dem himmlischen Heiligtum. Ich kann mir vorstellen, da gab es bestimmt den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, euer Jesus im himmlischen Heiligtum, ja klar. Das hätten wir jetzt auch sagen können. Aber es war die Wahrheit. Und das ist die Grundlage, auf der die gesamte christliche Tradition basiert. Alle christlichen Kirchen haben diesen Anfang. Oder gibt es eine christliche Kirche, die sich nicht auf die Urchristenheit beruft? Haben noch keine gefunden. Das ist der Anfang des Christentums. Müssen wir uns jetzt schämen als Christen, weil wir so einen seltsamen Anfang hatten? Nicht wirklich, oder? Verständlich, was da passiert ist. Gut, gehen wir weiter. Es heißt in Galater 3, Vers 16, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und wem? Seinem Samen gegeben. Und dann heißt es, dass dieser Same als allererster wer ist? Christus. Aber dann heißt es auch, dass wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Jetzt, wer waren die Nachkommen von Abraham zuerst? Isaac. Und danach kam Jakob. Und Jakob wurde umgenannt in Israel. Und hatte wie viele Söhne? 12. Und seine Familie waren insgesamt dann 70 und so weiter. Daraus entstand das Volk Israel. Und dann sagt er, wenn ihr Christus angehört, seid ihr was? Abrahams Same. Das heißt, wer sind wir, sagen, wenn wir Christus angehören? Israeliten. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Zuschauer, wenn Christus angehört, bist du ein Israelit. Das glaubst du nicht. Israel heißt Kämpfer Gottes. Du stehst im großen Kampf auf der Seite Gottes. Nicht auf der Seite Satans, sondern auf der Seite Gottes. Du bist ein Kämpfer Gottes, ein Israelit. Wir haben ja gesehen, Christus selbst war der Israel. Er war der wahre Weinstock, er war das wahre Licht und so weiter und so fort. Und Jesus sagt auch den Juden, die mit ihm gestritten haben, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr seine Werke tun. Er sagt von der Genealogie, vom Geschlechtsregister, abstammend von Abraham, aber geistlich gesehen nach der Bibel seid ihr gar kein Israeliten. Es sagt ihnen sogar in Johannes 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Wow. Also gibt es jetzt ein zweites Volk? Ja, aber ist es eigentlich wirklich ein zweites Volk? Nicht wirklich. Eigentlich ist es dasselbe Volk, es ist sozusagen nur gesprungen. Sozusagen das Volk ist vom Volk Israel gesprungen auf die Christenheit. Denn wie werden die Christen jetzt genannt? Ein königliches Volk, ein Volk des Eigentums, genauso wie vorher das Volk Israel genannt wurde. Und man könnte mehr dazu sagen, machen wir jetzt aber nicht. Denn es heißt hier, Paulus schreibt an die Galater. Wer waren die Galater? Waren das Judenchristen oder Heidenchristen? Okay, Paulus hat oft an Judenchristen geschrieben, aber die Galater waren Kelten. Die haben in dem Gebiet in Kleinasien, wo es Kelten gab, das war der südöstlichste Zweig der Kelten, denn die Kelten lebten eigentlich normalerweise wo? Britannien, Mitteleuropa, nicht wahr? Hier, wo wir leben, hier gab es die Kelten, ja? Das heißt, die Galater sind dafür verantwortlich, dass das Evangelium dann später nach Mitteleuropa kam. Dass wir also hier sitzen können, haben wir zum Teil denen zu verdanken. Das waren keine Juden, das waren Kelten. Und wie nennt er sie? Er nennt sie das Israel Gottes. Paulus nennt sie das Israel Gottes, weil sie Christus angehörten. Sind wir also auch das Israel Gottes, wenn wir Christus angehören? Definitiv. Also jetzt, was sagt die Bibel über die Gemeinde? Es soll eine was sein? Eine Einheit des Geistes. Und zwar wie viele Leiber? Ein Leib. Und wie viel Glauben? Ein Glauben. Jetzt, wenn es nur einen Glauben gibt, das bedeutet, ganz logisch, dass 99,99% aller christlichen Kirchen falsch sein müssen. Denn wenn sich alle widersprechen und es nur einen Glauben gibt und es gibt ungefähr 2000 verschiedene Glaubensbekenntnisse, dann müssen mindestens 1999 falsch sein. Weil wie viele Glaubensbekenntnisse gibt es nur nach der Bibel? Eins. Und welches ist das? Das hier. Das ist das wahre Glaubensbekenntnis. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das glaube ich auch. Gut, gehen wir weiter. Was ist das Fundament der Einheit? Jesus hat gesagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins sein. Jetzt, das hört man oft in der Christenheit. Wir müssen alle eins werden. Da gibt es ein Wort dafür, was man dafür verwendet. Das nennt man die Ökumene. Interessantes Wort, kommt aus dem Griechischen, wird dort verwendet für den gesamten römischen Staat. Nur mal so. Das heißt, als sich die ganze Welt einschreiben ließ, die Steuern zu bezahlen in Lukas 2, richtig? Das waren ja nicht die Chinesen, weil die mussten keine römischen Steuern zahlen, waren nicht die Südamerikaner. Es waren alle, die in Rom lebten. Und das nur so am Rande. Und heute gibt es die Tendenz zu sagen, naja, lasst uns alle eins werden, lasst uns bestimmte Lehrmeinungen beiseite tun und lasst uns den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Jetzt, der wird wahrscheinlich ziemlich klein sein, aber schauen wir, was Jesus unter Einheit verstand. Gleich wie du, wer ist du? Der Vater, in mir und ich in dir. Jetzt, wenn Gott, der Vater und Jesus Gemeinschaft haben, haben sie Gemeinschaft auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das ist völlig, nicht wahr? In allen Details. Was ist Gottes Ideal für die Einheit der Christen? Eine Einheit in der Wahrheit, in allen Details, kein Agreement sozusagen, wo man sagt, okay, wir arbeiten jetzt mal so auf bestimmten Gebieten zusammen und schauen mal, wie sich so weiterentwickelt irgendwie. Nein, das ist nicht die Einheit, die Jesus meinte. Es heißt hier nämlich, dass wir derselben Gesinnung und derselben Überzeugung sein sollen. Wenn wir nicht dasselbe glauben über die Bibel, können wir auch keine echte Einheit haben, oder? Denn was ist die Wahrheit? Dein Wort. Lieber Freund, liebe Freundin, das ist die Grundlage aller Einheit. Kein Katechismus, keine zusätzlichen Bücher, keine Auslegung, keine Kirchenväter, sondern das Wort Gottes ist die Wahrheit und muss die Grundlage sein aller wahren Einheit. Jetzt, warum gibt es so viele Kirchen? Und das ist etwas, was schon in der Urchristenheit begann, ein Prinzip, das eindrang und das sich dann in der Zwischenzeit dann immer weiter entfaltet hat. Es heißt hier, mir ist nämlich meine Brüder durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass was? Streitigkeiten unter euch sind. Schon damals gab es so Streitigkeiten, die konnten meistens gelöst werden mit Hilfe der Apostel und mit Hilfe Gottes natürlich noch viel mehr. Aber schauen wir uns mal, worin diese Streitigkeiten bestanden. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Und haben die angefangen, sich zu streiten und gesagt, hey, du gehörst zu Apollos? Geh weg, ich gehöre zu Kephas. Streitigkeiten begannen, als die Gläubigen nicht mehr auf den hier schauten, sondern auf die hier. Und meinten, Paulus ist der einzig Wahre. Wir hören nur noch Predigten von Paulus, weil der predigt die Wahrheit und wollen keinen anderen mehr hören. Und egal, was Paulus sagt, das ist richtig. Und dann sagten, hey, nein, der Paulus, der hat schon 3 falsche Predigten gehalten. Wir hören jetzt nur noch von die Predigten von Apollos, weil der ist noch viel dramatischer an seinen Predigten. Der Paulus ist uns so trocken. Der predigt immer so schwer, das kann man schwer verstehen. Ich war so letztens deine Predigt über die Römer. Das ist ja viel zu langatmig. Wir brauchen jemanden, der richtig mit Kraft predigt wie Apollos. Und dann sagen, nein, das hat der Apollos, der ist uns zu stürmisch. Wir wollen was Praktisches, was man ins Leben übertragen kann, wie den Käfers, nicht wahr? Das ist der Einzige, den man hören kann. Jetzt, Paulus und Apollos und Käfers hatten wahrscheinlich nicht viel dazu beizustimmen, oder? Aber was so oft passiert ist, dass wir auf Menschen schauen und dann anfangen, Fraktionen zu bilden. Das ist heute genau das Gleiche. Wir glauben genau das, was Luther geglaubt hat. Nein, wir glauben genau das, was Calvin geglaubt hat. Nein, wir glauben genau das, was Huss geglaubt hat. Nee, wir gehen genau nach unseren Kirchenvätern, nach Augustinus. Ja, Moment mal. Das ist genau das gleiche Problem. Die meisten Kirchenspaltungen unserer Zeit, in den letzten 2000 Jahren, gehen auf dieses Prinzip zurück. Ja. Aber nicht nur. Denn die Bibel sagt, dass die Gemeinde, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, in Gefahr ist. Denn es kommt was? Räuberische Wölfe. Und das ist passiert auch in der Geschichte. Wir haben es gesehen, aus der eigenen Mitte, das heißt aus der Christenheit selbst, aus dem Volk Gottes, werden Männer aufstehen, die was? Verkehrte Dinge reden, also eine falsche Lehre einbringen werden. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Drache, der Satan, auf die Erde geworfen wurde. Und das heißt, er ist zu euch herabgekommen und er hat einen was? Einen? Jetzt, ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was es bedeutet, dass Satan einen großen Zorn hat. Denn er weiß, dass er was hat. Nur wenig Zeit. Jetzt, wenn ich wenig Zeit habe, dann passiert was mit mir. Ich weiß nicht, ob das mit euch auch passiert, liebe Freunde. Wenn ich wenig Zeit habe, werde ich panisch. Dann kriege ich richtig, dann laufen meine Gehirnsynapsen wirklich so, du musst das machen. Und der Satan, er weiß, er hat wenig Zeit. Er muss jetzt das Beste aufbringen, was er hat, um die Einheit der Christen zu zerstören. Und so ging es ihm, nachdem Jesus gekommen war und diese Christenheit gegründet worden war. Zunächst, wie wir es gesehen haben, hat er versucht, sie unter Druck zu setzen, mit Gewalt von außen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Und dann kam diese Methode, die kennen wir schon. Und dann kam das kleine Horn, das Tier aus dem Meer, der mittelalterliche Kirchenstaat, der Vatikan. Und diese Entwicklung wollen wir kurz nachvollziehen. Denn es gab hier einige Dinge, die bei dieser Entwicklung auf der Strecke blieben. Was war das Erste, was so attackiert wurde? Haben wir gelernt. So schon im 2. Jahrhundert, weil man sich von den Juden distanzieren wollte. Was wurde? Der Sabbat geriet als Erstes ins Wanken. Und dann wurde das allgemein, als der Sabbat ins Wanken geriet, geriet dann irgendwann das ganze Gesetz ins Wanken. Man fing an, es umzuformulieren. Wir haben gesehen, wie viele Gesetze geändert worden sind. Und das ist das, was die Bibel sagt, dass Zeiten und Gesetz geändert werden würden. Das heißt, als die Christenheit abfiel, fiel man vom Sabbat und vom Gesetz ab. Aber noch etwas, nämlich von der Tatsache, dass es da ein Zelt gibt im Himmel. Wie heißt das Zelt im Himmel? Heiligtum. Das heißt, als die Christenheit abfiel und sich zersplitterte, gab es bestimmte Wahrheiten, die verloren gingen. Und ziemlich früh ging verloren der Sabbat und das himmlische Heiligtum. Und wir wissen, es gab überall dort und dort kleine, wenige versprengte Gruppen, Menschen, irgendwo einzeln, die in Norwegen, Schottland oder in Äthiopien den Sabbat gehalten haben. Aber die große Masse hat das völlig aus den Augen verloren. Aber nicht nur das. Als dann der Sabbat und damit das Gesetz Gottes und das Heiligtum verloren ging, was ging dann noch verloren? Wenn man kein Heiligtum mehr hat, dann sieht man keine Notwendigkeit mehr für heiliges Leben, richtig? Und so haben die Menschen immer mehr vergessen, wie man praktisches Christsein erlebt, was wir morgen anschauen werden. Stattdessen wurde es immer mehr ein formaler Gottesdienst, eine Institution, wo Kirche und Staat einfach bestimmte Liturgien, bestimmte Formen aufoktroyieren und die Menschen immer weniger verstehen, weil auch die Bibel ihnen bald nicht mehr zur Verfügung stand, sondern nur noch auf Latein zur Verfügung war. Und als die Menschen nicht mehr wussten, was die Bibel sagt, wussten sie auch nicht mehr, wie man gerettet wird. So sehen wir, dass neben dem Sabbat und dem Heiligtum dann auch die Bibel und die Erlösungswahrheit verschwunden sind. Menschen haben geglaubt, sie müssen viel Geld spenden oder sie müssen das tun oder jenes tun, um gerettet zu werden. Irgendwann war man so weit gegangen, dass man gesagt hat, wenn das überhaupt alles keine Rolle mehr spielt, was ich tue, warum eigentlich noch als Erwachsener taufen, warum nicht eigentlich die Kinder taufen? Einfach so als Wunderheilmittel. Und dann wurde auch dieser Teil der Wahrheit entfernt. Und so wurde eine Wahrheit nach der anderen kompromittiert und es ging immer tiefer hinab. Die Kirche ist zur politischen Macht gekommen und damit sind viele Wahrheiten verschütt gegangen, die über Jahrhunderte im finsteren Mittelalter begraben worden sind, sozusagen. Es heißt hier, der Drache, als er sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. War die Frau noch existent? Ja oder nein? Sie war noch da. Aber die Frau wurde jetzt nicht mehr verfolgt von den Heiden, sondern sie wurde jetzt verfolgt vom Drachen, der in dieser Zeit jetzt sich einer christlichen Organisation bediente. Er wurde von Menschen verfolgt. Sie wurde von Menschen verfolgt, die in Wirklichkeit heidnische Rituale christlich praktizierten sozusagen. Der Drache machte sich auf den Weg und verfolgte die Frau und sie wurde in die Wüste geführt, da wo niemand wohnt, an die entlegensten Orte der Welt, um für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit dort zu bleiben. Das heißt, die wahre Gemeinde Gottes, wo ist sie existent gewesen im Mittelalter? Ja, nein, nein. Aber waren es die Christen, die wir meistens als die abendländische Christenheit so bekannt? Nein, sie waren versteckt irgendwo. Und zwar für einen langen Zeitraum, bis 1798, ich habe schon lange oft und breit erklärt, nicht wahr? Bis 1798 waren die wahren Christen überall verstreut in der symbolischen Wüste. Sie wurden gefoltert, sie wurden verbrannt. Und dann gab es immer wieder Männer, die langsam, aber sicher herausführten aus der Wüste. Langsam, aber sicher wieder aus der Finsternis herausführten. Weiß jemand, wer das hier ist? Zu der Linken? Das ist Wycliffe. Ganz genau, der erste große Reformator, der Morgenstern der Reformation genannt, der im 14. Jahrhundert die Bibel ins Englische übersetzte und eine wirklich gründliche Reformation auch der Lehre durchführte und wieder zurück zur Bibel fand. Einer meiner Lieblingsreformatoren. Ganz toller Mann. Weiß jemand, wer das ist? Das ist Jan Hus, der ein Jahrhundert später in Böhmen die Reformation auf den Weg brachte. Und sie beide haben vor allem dieses dieses Vorrecht, dass sie die Bibel wieder in die Landessprache brachten, den Gottesdienst in die Landessprache und die Menschen wieder das Evangelium verstehen konnten und danach leben konnten. Dann gab es diese Männer hier. Weiß jemand, wer das ist? Martin Luther, erscheint es hier aus, erschallt es aus vielen Mündern. Weiß jemand, wer das ist? Das ist, muss doch wahrscheinlich Zwingli sein, wenn ich nebenan rein zeitlich genau. Martin Luther entdeckte durch Studium der Bibel die Wahrheit, dass der Mensch nicht durch Werke gerechtfertigt wird, sondern durch Glauben. Gerechtigkeit aus Glauben erkannte er wieder. Und dieser mutige Mann stand vor Kaiser und Reich und hat seine Wahrheit zitternd, aber treu verteidigt. Gott helfe mir, nicht wahr? Die Frage ist, wie viele von uns hätten das getan, nicht wahr? Vor den großen Politikern und Mächtigen unserer Zeit hat er für die Wahrheit eingestanden und so kam die Bibel wieder ans Tageslicht. Jetzt kam die Wahrheit aus Erlösung, aus Glauben wieder ans Tageslicht. Wir sehen, wie Gott stückweise die Wahrheiten wieder ins Leben zurückbrachte, ins allgemeine Bewusstsein. Dabei ist Gott offensichtlich sehr sorgsam vorgegangen. Schon mal erlebt, dass wir in einem dunklen Raum gewesen sind und plötzlich völlig ins grelle Licht gegangen sind. Was passiert dann? Man kann sich ertragen, nicht wahr? Wenn man in einem lange Zeit im dunklen Raum gewesen ist, muss man graduell an das Licht gewöhnt werden. Und so hat Gott dem Wycliffe oder dem Luther auch nicht alles auf einmal gegeben, weil dann hätten sie es wahrscheinlich nicht ertragen. Stück für Stück hat er sie herausgeführt, denn der Weg des Gerechten scheint immer heller und heller bis zum vollen Tag. Wer ist das hier? Das ist Calvin, ganz genau. Und wer ist das hier? Das ist John Wesley. Menschen, die sich besonders mit dem praktischen Leben des Christen beschäftigt haben, viel über das Gebet hat auch gesprochen. Und Wesley war jemand, der wirklich wieder entdeckt hat, dass der Mensch heilig leben muss. Nicht nur gerettet wird aus Gnade, wie Luther gesagt hat, sondern dass er auch ein heiliges Leben zu führen hat. Und so ist das Christentum immer mehr wieder, hat es sich dem angenähert, was die Urchristen eigentlich auch geglaubt haben. Es gab andere, es gab die Baptisten, die Anabaptisten, die anfingen auch wieder Erwachsene zu taufen, dafür verfolgt wurden. Aber so kamen Stück für Stück die ganzen Wahrheiten wieder ans Tageslicht. Auch die Wahrheit, dass Kirche und Staat nicht zusammengehören wie im Mittelalter, sondern getrennt wurden, getrennt gehören, das wurde von diesen Pilgern hier in Amerika erkannt und umgesetzt und so hat die Welt auch das wieder verstanden und so geht das immer weiter. Und dann sagt die Bibel, dass am Ende der Drache zornig wird über die Frau und er geht hin, um Krieg zu führen mit den was? Mit den Übrigen von ihrem Samen. Das heißt, da gibt es eine Gruppe von Übrigen, die am Ende der Zeit in der Linie dieser Frau sozusagen stehen und die sozusagen den letzten Schritt in der Vollendung der Reformation aufgetragen bekommen haben. Was waren die beiden Dinge, die als erstes so verloren gingen? Der Sabbat und das Heiligtum. Und keiner der Reformatoren hat wirklich diese beiden Dinge angegriffen. Keiner von ihnen hat über das Heiligtum gesprochen, keiner über den Sabbat. Aber es heißt hier, die Übrigen würden kommen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Jesus hat eine Herde. Aber er hat noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Jesus weiß, dass seine Schafe in verschiedenen Schafhürden, verschiedenen Schafstellen, in verschiedenen Organisationen verstreut sind. Aber ist das sein Ideal? Nein, er möchte wie viele Herden haben? Eine Herde. Und zwar die Herde der Bibel. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du Jesus nachfolgst, bist du sein Schaf. Aber Jesus möchte, dass du als sein Schaf auch in dem richtigen Stall stehst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wo der richtige Stall ist. Und Jesus kann uns das zeigen, wenn wir Jesu Wort ernst nehmen. Die Bibel sagt in Offenbarung 18, Vers 1 und 2, nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und was wurde erleuchtet? Die Erde, die ganze Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Wir haben gesehen, Babylon ist nicht der Fernseher, Babylon ist nicht der Islam, Babylon ist das System, wo eine abgefallene Religion, die sich christlich ausgibt, politische Macht verwendet, um Halbwahrheiten durchzudrücken. Und Jesus, nicht Christopher Kramp, Jesus sagt, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Er hat das Volk in all den Kirchen Babylons. Die Bibel sagt nicht, komm heraus, damit du irgendwann mal mein Volk sein kannst nach einem längeren Aufnahmeprüfungsprozess. Die Bibel sagt, da sind überall Schafe Gottes in allen Denominationen, aber Jesus sagt, komm heraus in die eine Herde, wo du der ganzen biblischen Wahrheit Folge leisten kann. Damit er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde. Denn die Bibel sagt, bevor der kommt, der verkündigt wird, bevor Jesus wiederkommt, gibt es eine Zeit der was? Der Wiederherstellung dessen. Das heißt, wenn etwas wiederhergestellt werden muss, was ist vorher passiert? Es ist zerstört worden, es ist verloren gegangen, es ist ignoriert worden, es ist modifiziert worden, aber jetzt wird es wieder hergestellt. Und was wird wiederhergestellt? Nämlich, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Jetzt, wo findet man das, wo Gott von alters her durch seinen Mund seiner heiligen Propheten geredet hat? Wo steht das? In der Bibel. Also was muss wiederhergestellt werden? Die volle biblische Wahrheit. Sind wir soweit auf dem gleichen Nenner? Die volle biblische Wahrheit. Und Johannes sieht eine Bewegung am Ende der Zeit. Es heißt hier, und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke. Und ein Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne. Wer ist dieser Engel? Jesus. Habe nicht die Zeit, es zu zeigen, aber es gibt viele Stellen in der Bibel, wo Jesus derjenige ist, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne. Zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 16. In Offenbarung 10, Vers 2 heißt es dann, und er hat in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Jetzt, wenn ein Büchlein geöffnet wurde, was ist vorher gewesen? Es war geschlossen. Gibt es in der Bibel ein geschlossenes Buch, ja oder nein? Die Bibel spricht von einem geschlossenen Buch in Daniel 12. Dort heißt es, und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die was? Letzte Zeit, liebe Freunde, vielleicht hast du dich gewundert, warum habe ich so wenig gehört von Daniel, von all den Dingen, die ich bei Ausweg 2012 gehört habe, in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, warum predigt da kaum jemand drüber? Die Wahrheit ist, die meisten Kirchen haben sich mit Daniel nicht viel beschäftigt, denn Daniel war was? Versiegelt. Bis auf die letzte Zeit. Aber dann, zur Endzeit, werden vieles durchforschen und was? Große Erkenntnis finden. Das finden, was verloren gegangen ist. Der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist und die Erde und das, was auf ihr ist und das Meer und das, was in ihm ist. Was hat er geschworen? Es wird keine was? Frist mehr sein. Frist bedeutet hier keine Prophezeiung, keine Zeit, keine prophetische Zeit mehr. Weiß jemand, welches die längste prophetische Zeitkette im Buch Daniel und überhaupt in der ganzen Bibel ist? Die 2300 Abend und Morgen. Und die enden wann? 1844, ganz genau. 1844, haben wir gelernt im Vortrag das Datum. Sollen wir es nochmal anschauen? 1844, das heißt, als dieser Engel herabkommt mit dem geöffneten Buch Daniel, das jetzt sozusagen verstanden werden kann, deutet er auf eine Zeit hin, die um 1844 ist, das Ende der Prophetie. Er sagt, da wird es keine weiteren Zeitprophezeiungen mehr geben. Denn wir haben gesehen, es ist die letzte Zeitprophezeiung und danach, ab diesem Zeitpunkt, kann Jesus wiederkommen und er wartet auf sein Volk. Diesen Zeitraum geht es. Und dann sagt er Folgendes. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete mit mir und sprach, gehe hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde stand. Also Johannes geht jetzt hin, symbolisch, nimmt das Buch und es heißt dir, was soll er tun? Nimm es und iss es auf. Schon mal ein Buch gegessen? Ich meine, wie isst man ein Buch? Aber man sagt, ich habe dieses Buch verschlungen, oder? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe es gelesen von A bis Z. Schon mal so mit der Bibel gegangen? Oder nur mit zweifelhaften Romanen? Ich habe es verschlungen. Und es muss auch verdaut werden, nicht wahr? Aber die Bibel spricht hier von einer Zeit, wo in dieser Endzeit, kurz vor 1844, an dieser letzten Prophezeiung, es Menschen geben würde, die das Buch Daniel studieren würden. Und nebenbei, als 1798 der Papst gefangen genommen wurde, da gab es ein riesiges Interesse wieder an biblischer Prophetie, weil die Menschen gesehen haben, biblische Prophetie ist relevant und sie erfüllt sich. Nimm es und iss es auf. Ich möchte ganz kurz erzählen von diesem Mann hier. Dieser Mann ist William Miller. Ich habe leider die Zeit nicht, mehr aus seinem Leben zu erzählen. Ich würde es so gern tun. William Miller war ein Farmer in Amerika. Und er fing an, 1816, als er sich bekehrt hatte zum biblischen Christentum, vorher war er Skeptiker gewesen, war Agnostiker gewesen, hat so ein bisschen, ja, so Deist, hat sich mehr mit philosophischen Fragen beschäftigt. Als er anfing, sich mit der Bibel zu beschäftigen, hat er nicht einfach irgendwelche Kommentare gelesen oder Andachtsbücher, wie wir das manchmal machen. Er hat die Bibel studiert. Hat angefangen bei 1. Mose 1 und ist systematisch durchgegangen. Ich schätze ihn sehr. Ein sehr, sehr großer Bibelstudent gewesen. Und er fing an, sich vor allem für biblische Prophetie zu interessieren. Und er hat interessante Dinge rausgefunden. Aber er hat diese Dinge nicht einfach gleich weiter verkündigt, wie das heute so viele machen, sondern nachdem er 2 Jahre studiert hat, hat er sich 5 Jahre Zeit genommen, die Sachen zu prüfen. Und dann war er sich so sicher, dass was er gefunden hat, die Wahrheit ist, dass er sich immer noch nicht getraut hat, das zu verkündigen. Hat weitere 8 Jahre gewartet und hat dann irgendwann, weil er diese Bürde hatte, ich muss es den anderen Menschen weitergeben, gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich das jemandem predige, dann sorge du dafür. Sorge du dafür, dass ich einen Predigtermin bekomme. Und er hat noch niemals gepredigt und war auch kein Prediger und er wusste, das wird nie passieren. Kaum war das Gebet gesprochen, klopft es an der Tür. Der junge Mann steht da und sagt, weißt du, nächsten Sonntag ist bei uns ein Prediger ausgefallen. Könntest du eine Predigt halten? Die Geschichte besagt, dass William Miller in sein eigenes Zimmer gerannt ist und geweint hat, gesagt hat, Gott, warum? Gott hat einen Plan. Denn William Miller hatte sich mit Prophetie beschäftigt und William Miller hat eine ganze Reihe von interessanten Dingen herausgefunden, die dann mit Hilfe seiner Freunde auch an die breitere Öffentlichkeit traten und die dann gemeinsam studiert wurden. Das ist so eine Chart. Damals gab es noch keine PowerPoint-Präsentation. Damals gab es noch keinen Ausweg 2012 und noch keine Video- und Livestream. Da wurden halt diese Dinge einfach aufgemalt auf so eine große Wandtafel, so eine Chart, und dann wurde das von Kirche zu Kirche gebracht. Man hat das aufgestellt und dann hat man gepredigt. Kann das jemand hier sehen? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Hier haben wir den geflügelten Löwen, den Bär, hier haben wir den Panther mit 4 Flügeln, den Widder, den Ziegenbock, den Drachen mit 7 Köpfen, all das, was wir auch gelernt haben, nicht wahr? Ein paar Zahlen. Und dieser Miller, gibt übrigens noch mehr Sachen, wir wollen nicht alles lernen hier in Ausweg 2012, es geht ein ganzes Leben lang weiter. Falls es hier eine Zahl gibt, wo Sie denken jetzt, meine Güte, was hat das zu bedeuten? Und er kam auf die Idee, oder er kam auf das Studium von einem interessanten Vers, den wir gleich anschauen werden. In Offenbarung 10 heißt es dann, und es war in meinem Mund was? Süß wie Honig. Seine Mitstudenten sozusagen der Bibel wurden bald genannt die Milleriten, denn sie entdeckten etwas, was sie begeisterte, und das war dieser Vers hier. In Daniel 8, Vers 14 entdeckten sie diesen Vers bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Als er diesen Vers las, hat uns erstmal das hier fasziniert. Und er hat das alles gerechnet, was wir auch gerechnet haben in unserem Ausweg 2012 Seminar. Wir haben Daniel 8 angeschaut, Daniel 9 angeschaut und haben gesehen, es endet wann? 1844. William Miller hat zuerst 1843 gesagt. Das haben wir hier gesehen, nicht mehr 1843, ja? Übrigens die gleiche Zahl, 457, können wir das sehen? Aber welchen Fehler hat er gemacht? Er hat das Jahr 0 mitgerechnet, dass es nicht gab, ganz genau. Deswegen hat er später auf 1844 korrigiert, aber die ersten Charts haben alle 1843, das hat er später korrigiert. Aber lange bevor es also noch passiert ist. Er wusste also, nach der biblischen Prophetie muss etwas 1844 passieren. Die Frage ist nur, was soll da passieren? Die Bibel sagt, das Heiligtum wird gerechtfertigt werden. Jetzt, was war das Problem? Das Heiligtum, die Lehre vom Heiligtum war, stattdessen haben die Menschen geglaubt, das Heiligtum steht jetzt einfach für die Erde, weil sie an ein himmlisches Heiligtum nicht mehr wussten, dass es das gibt oder nicht mehr geglaubt haben, haben sie gesagt, das Heiligtum, wann immer in der Bibel steht, Heiligtum, dann meint es die Erde. Und dann meinte Miller, okay, wenn die Erde gereinigt, wenn sie gerechtfertigt werden muss, das kann ja nur bedeuten, dass Jesus wiederkommt. Deswegen hat er gesagt, okay, Jesus kommt wieder im Jahre 1844. Frage, steht das im Text? Das ist eigentlich relativ deutlich. Heiligtum heißt Heiligtum, oder? Heißt nicht Wiederkunft, oder? Jesus hat es in die Ohren dringen lassen. Hat er es gehört? Aber er war so begeistert. Und sie haben gepredigt und haben gepredigt und haben Zeltversammlungen abgehalten. Und innerhalb von wenigen Jahren waren es nicht nur Tausende, es waren Zehntausende, es waren wahrscheinlich über 100.000 allein in den USA. Es gab die gleiche Bewegung in England, in Nahost, überall auf der ganzen Welt, in Südamerika, gab es Menschen, die im Jahre 1844, um diese Zeit herum, die Wiederkunft Jesu erwarteten. Und das war natürlich süß im Mund, oder? Kannst du das vorstellen? Wie wäre das, wenn du wüsstest, Jesus kommt in diesem Jahr noch wieder? Oder nächstes Jahr? Wie würdest du leben? Nehmen wir an, nur als Beispiel, wir haben dieses Datum 21.12. im Kopf noch, nicht wahr? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hast noch genau 2 Wochen? Das wäre reine Spekulation. Also Jesus kommt nicht am 21.12., jedenfalls wissen wir das nicht. Nicht, dass jemand das dann nachher zitiert und sagt, Christopher Kramp verbreitet Irrlehren. Aber nehmen wir mal an, du wüsstest aus irgendeinem Grund, Jesus kommt in genau 2 Wochen wieder. Würdest du so leben, wie du heute gelebt hast? Okay, dann musst du heute, das musst du morgen was ändern an deinem Lebensstil. Wenn du heute nicht bereit bist, wirst du auch in 2 Wochen. Nee, aber ernsthaft. Können wir uns das vorstellen, wie das war? Sie haben die glückselige Hoffnung erwartet. Und sie haben einer weiten, breiten Öffentlichkeit gepredigt, Zeltversammlung abgehalten und die ganze Welt gereist. Aber dann sagt die Bibel, als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Als sie predigten, dass Jesus wiederkommt, als was? Als König. Als sie auf den König gewartet haben, der sie befreit, da kam der Tag, den sie dann ausgerechnet hatten. Übrigens kann man, genauso wie Jesus an einem Passatag gestorben ist, nicht wahr, am 14. Nisan, so hat auch der große Versöhnungstag ein spezielles Datum, nämlich den 10.7., der fiel im Jahre 1844 auf den 22. Oktober. Es war ein Dienstag und die Menschen haben wirklich geglaubt, Jesus kommt an diesem Dienstag wieder. Sind aufgestanden. Wie wäre das, wenn du morgen aufstehst und weißt, morgen kommt Jesus wieder? Und es wurde Tag. Und es wurde Mittag. Es wurde Nachmittag. Es wurde Abend. 23 Uhr. 23.30 Uhr. 23.40 Uhr. Viele Menschen, die das selbst nicht geglaubt haben, waren trotzdem den Tagen vorher wirklich ziemlich ängstlich und gesagt, okay, vielleicht könnte es ja trotzdem sein, nicht wahr? Aber die eine Gruppe wurde jetzt immer trauriger, die andere wurde immer, ach, zum Glück, nicht wahr? 23.50 Uhr, 23.55 Uhr und es gibt Berichte von Leuten, die noch 23.55 Uhr gehofft haben und gesagt haben, 5 Minuten haben wir noch! Und dann schlug es 12. Bing, bing, bing. Hatte gar nicht auf. Bing. Und sie waren was? Bitter enttäuscht. Frage. Ist an diesem Tag was passiert? Das himmlische Heiligtum ist aufgegangen. Vor dem gesamten Universum ist an jenem Tag, an jenem Dienstag, am 22. Oktober 1844, Jesus Christus zum Vater gekommen. Da ist was passiert für die Erlösung der Menschheit. Aber was haben die Jünger, die das hätten sehen können, gedacht? Große Enttäuschung. Das Gesetz als Maßstab des Untersuchungsgerichtes, das war das, um das es eigentlich gehen sollte. Es waren mindestens 50.000 feste Milleriten, wahrscheinlich über 100.000, die diesen Lehren angehangen haben, allein in den USA. Und am nächsten Morgen blieben nur noch wenig übrig. Es gab eine ganze Menge von Tausenden, die noch weiter studiert haben. Viele haben gesagt, das Ergebnis war falsch, das Datum war falsch, wir brauchen ein neues Datum. Aber das Datum falsch? Das Datum war richtig. Und es waren nur 50 Leute, die noch 2 Jahre später daran festgehalten haben, dass das Datum richtig war. Und sie studierten die Bibel und haben überlegt, woran kann es liegen? Was haben wir verkehrt gemacht? Bis sie Hebräer 8, Vers 1 verstanden und ihn einfach mal so gelesen haben, was da steht, dass wir nämlich tatsächlich ein was haben? Ein Hohenpriester in einem Heiligtum einer wahrhaftigen Stiftshütte. Als sie das verstanden haben und die ganzen Implikationen durchgedacht haben und studiert haben, haben sie gesehen, es war die Wahrheit. Es war ihnen genauso gegangen wie den Jüngern. Und dann kam genau der gleiche Auftrag wie an die Jünger, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Sie haben eine Enttäuschung durchgemacht, sie haben eine Wahrheit gefunden, die genauso wie die Urchristenheit mit dem himmlischen Heiligtum zu tun hatte und auch an sie ergeht jetzt eine Botschaft an die ganze Welt und das haben sie gemacht. Das ist James White, ein junger Prediger dieser Gruppe, der mit 0, nichts auf seinem Bankkonto durch die Welt ging, und die Wahrheit verkündete. Mit den kleinsten Mitteln, die sie hatten, haben sie eine kleine Zeitschrift gegründet und haben angefangen, wahrscheinlich, wenn wir diese Aufgabe gehabt hätten, hätten wir gesagt, das schaffen wir nicht, wir sind zu wenig, wir haben keine, sie haben einfach angefangen. Und Gott hat ihre kleinen Bemühungen gesegnet. Und aus diesen kleinen Bemühungen wurde eine gewaltige Bewegung, die um den ganzen Erdball ging. Denn sie wussten, sie müssen etwas verkündigen. Und die Frage ist, was müssen sie verkündigen? Sie müssen verkündigen was? Das Evangelium in der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Sie müssen ein Evangelium verkündigen. Jetzt Frage, was ist das Ende? Jesus hat gesagt, ihr sollt alle Völker zu Jüngern machen. Und zwar sie wie viel lernen? Alles. Das heißt, alles, was wiederhergestellt werden muss. Die ganze Weite, die Urchristenheit auch gelehrt hat. Und wenn dieses ganze Evangelium in die Welt geht, dann kommt Jesus wieder. Halten wir uns fest. Hier steht, die Ernte ist was? Das Ende der Weltzeit. Jesus sagt, predigt das Evangelium und wenn das Evangelium in alle Welt geht, dann kommt das Ende. Aber das Ende wird verglichen mit einer Ernte. Man könnte also sagen, predigt das ganze Evangelium, dann kommt die Ernte. Gut. Hier in Offenbarung 14 sehen wir die Ernte. Ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine was? Oh, meine Sichel. Und, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die was? Weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. In Offenbarung 14, Vers 14 und 15 finden wir das Ende der Weltzeit als eine Ernte dargestellt. Aber was muss vor der Ernte kommen? Ein Evangelium, denn die Bibel sagt, ein Evangelium soll gepredigt werden, dann kommt das Ende. Das Ende wird genannt die Ernte und diese Ernte wird präsentiert in Offenbarung 14, Vers 14 und 15, deswegen muss es vor was geben? Das Evangelium, das sie verkündigen sollen. Und Johannes sieht dieses Evangelium. Er sieht in einer der gewaltigsten Prophezeiungen der ganzen Offenbarung drei Engel durch den Himmel fliegen. Die rufen. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein, was ein? Ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihm, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Liebe Freunde, das ist die wichtigste Botschaft in der ganzen Welt. Es heißt, und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit und die das Tier und sein Bild anbeteten, haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das ewige Evangelium für die letzte Zeit. Kurz, prägnant, präzise ist mein absoluter Lieblingstext von allen. Ich weiß, ich sage das ganz oft, aber jedes Mal ist es wirklich wahr. Meine absolute Lieblingspassage, weil es die wichtigste, die du und ich verstehen müssen. Denn hier wird die Botschaft dieser einen Gruppe gezeigt. Eine Gruppe, die die Prophetie studiert und die Prophetie als einen Ausweg den Menschen präsentiert, in all den Krisen dieser Zeit. Und eine Gruppe, die offensichtlich beim Bibelstudium was anwendet. Den Bibelcode, ganz genau, die biblischen Prophezeiungen so auslegt, wie die Bibel es selbst möchte. Und die verstanden hat, dass es einen was gibt, einen Krieg. Dankeschön. Der uns in der Offenbarung als der große Kampf beschrieben wird. Denn von dieser Gruppe heißt es, dass sie ein ewiges Evangelium verkündigen muss und dieser Krieg hat die Welt in Finsternis gebracht, deswegen verkündet diese Gruppe was? Das Licht, unser vierter Vortrag. Das Licht des Evangeliums, das Jesus Christus in seinem Angesicht selbst hat. Die führen Menschen zu demjenigen, der ihnen helfen kann und damit führen sie sie wohin? Zum Zelt. Jetzt sind wir auf dem Gleis. Zum Zelt. Denn in diesem Zelt wird das Werk Jesu dargestellt in all seinen Facetten und es deutet auf Jesus hin, der eine ist. der gesalbt worden ist, mit Heiligem Geist getauft, der Messias, der kam, unter uns lebte, für uns gestorben ist. Aber das ist nicht alles an dem ewigen Evangelium. Die meisten hören dort auf, aber dieses Evangelium geht weiter, denn es heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also müssen wir uns fragen, wann ist die Stunde? Die Stunde ist das Datum. Welches Datum? 1844. Diese Gruppe hat eine Botschaft, die die Welt hören muss, dass 1844, wie wir studiert haben, das Heiligtum gereinigt, ab diesem Zeitpunkt das Heiligtum gereinigt wird und das Untersuchungsgericht beginnt, wo jeder von uns in Christus einen Fürsprecher und Richter hat. Und was ist der Maßstab in diesem? Damit wir ausradiert werden, damit uns nicht wir ausradiert werden, sondern unsere Sünden ausradiert werden, sollen wir durch Gottes Gnade dieses Gesetz halten, den Maßstab. Denn es heißt, von dieser Gruppe sind die übrigen, welche die Gebote Gottes befolgen. Und weil sie die Gebote Gottes befolgen, gibt es eine weitere Spezifikation in der dreifachen Engelsbotschaft. Es heißt, betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und damit deutet die Bibel in den 10 Geboten auf einen ganz bestimmten Tag. Und dieser Tag ist der Sabbattag. Und weil diese Gruppe den Sabbat hält, den sie auch dort erkannt hat, der verloren gegangen ist im Mittelalter und der wiederentdeckt worden ist, nur ein, zwei Jahre nach 1844, weist sie ganz, ganz weit von sich etwas, nämlich die Täuschung, die Menschengebote, die einen anderen Tag zur Anbetung nehmen. Und sie bereitet die Menschheit vor auf die Rückkehr, denn das ist ihre Wurzel, nicht wahr? Der Glaube, dass Jesus bald wiederkommt. Eine Bewegung, die Menschen auch vorbereitet. Und um jeden einzelnen Menschen auch vorzubereiten, ermutigt sie jeden Einzelnen, was in die Hand zu nehmen. Den Schlüssel. Und das zeigt sich daran, dass in ihren Gottesdiensten sogar das Bibelstudium einen besonderen Platz einnimmt. Aber die zweite Engelsbotschaft geht weiter und sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Deswegen muss diese Kirche auch warnen vor einer Rebellion. Der Rebellion Babylons, die Kirche und Staat miteinander zusammenbringt durch alle Zeitalter hindurch. Und muss alle Babylonier wozu aufrufen? Zu einer Entscheidung. Und diese Entscheidung ist was? Die Taufe. Die Entscheidung geht hinaus aus ihr, mein Volk, und schließt euch diesem Endzeitvolk an, seid standhaft in aller Verführung und lasst euch taufen auf das ewige Evangelium. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, möchte diese Kirche uns einladen, diese Gruppe uns einladen, auf was zu achten? Auf unseren Körper. Denn es ist wichtig, dass wir in einem gesunden Körper leben, damit der Heilige Geist uns benutzen kann für diesen Auftrag. Und es ist auch wichtig im Hinblick der dreifachen Engelsbotschaft, denn es heißt, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Und was sagt die erste Engelsbotschaft? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Gesundheitsbotschaft ist Teil der dreifachen Engelsbotschaft. Wow. Aber dann heißt es in Offenbarung 14, Vers 9, dass sie auch warnen vor dem Tier und dessen Anbetung. Und so bestimmen sie aufgrund der biblischen Prophezeiung das Tier, das sich selbst erhebt zum Stellvertreter Christi. In Wirklichkeit aber der Antichristus. Die Hure Babylon, die die Welt verführt. Aber gleichzeitig warnen sie auch vor dem Bild. Und das Bild ist was? Das sind als eine Nation, die eigentlich wofür bekannt ist? Für die Freiheit, aber genau diese Freiheit einschränkt, weil der gefallene Protestantismus, und das ist hoffentlich klar geworden, ich habe am Anfang bekommen, die USA führen, aber es ist in Wirklichkeit der gefallene Protestantismus in den USA, der das bewirken wird, nämlich eine Verbindung dieser beiden Systeme. Und dann wird es wozu kommen? Zu einer gewaltigen Schlacht, Harmageddon, und die Plagen werden hineinbrechen. Die Bibel sagt in Offenbarung 14, Vers 13, direkt nach der dreifachen Engelsbotschaft, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an, sie sollen was? Ruhen. Also muss diese Gruppe nach der Bibel etwas verstehen über den Tod, die biblische Wahrheit. Und die biblische Wahrheit über den Tod ist, dass wir schlafen. Und dann warnt sie auch vor dem Mahlzeichen auf der Stirn oder Hand. Und das ist nicht besonders schwer. Sie hat also die biblische Wahrheit über das Zeichen Gottes und das Zeichen Satans. Sie ruft die Menschen auf zum Halten des Sabbats, nicht einfach nur als Tag der Erholung, sondern als Endzeichen der Endzeittreue gegenüber dem nationalen, dann später weltweiten Sonntagsgesetz, ausgehend von den USA. Das Zeichen. Und dann versteht sie etwas über die 1000 Jahre, in denen wir was bekommen werden? die Antwort auf alle unsere Fragen. Bis dann die ganze Welt gereinigt wird durch das Feuer. Und wir in Ewigkeit bei Jesus leben werden. Das ist die Endzeitbewegung. Das ist Gottes Volk. Das ist Gottes Evangelium. Und diesem Evangelium möchte ich folgen. Und ich möchte bei der Gruppe sein, die das predigt. Du auch. Das ist die Bibel. Es sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und der Drache wurde zornig über sie. Wenn du dich auf diese Seite stellst, sei gewiss, du stellst dich direkt in das Kanonenrohr Satans. Um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Aber da wird es eine Gruppe von Menschen geben, wir sind fast am Ende angelangt, die treu stehen bleiben in allen Verführungen. Die treu stehen bleiben in aller Endzeitzeit. Sie bleiben stehen. Und sie standen nicht einzeln, sie standen als kleine Gruppe. Es ist vielleicht nicht die größte Kirche, nicht die größte Gruppe, aber sie hat die Wahrheit hinter sich. Und das macht sie stärker als die größte Mitgliederzahl. Denn hier, sie hat das Ausharren. Wozu brauchen wir Ausharren? Weiß das jemand? Die Bibel sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Willst du gerettet werden? Wer von uns möchte gerettet werden? Ich möchte gerettet werden. Ich möchte mit meinem ganzen Herzen gerettet werden. Also brauchen wir Ausharren. Wir brauchen das Ausharren der Heiligen. Und jetzt, in der letzten Minute, wollen wir einfach fragen, machen wir es ganz praktisch, Christopher. Wenn ich jetzt mein Telefonbuch aufschlagen muss, nach welchem Namen muss ich suchen? Fragen wir die Bibel. Fragen wir die Bibel. Denn die Bibel gibt sogar ihren Namen. In Offenbarung 14, Vers 12 steht, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus haben. Drei Kennzeichen. Es muss Ausharren sein, es muss Gebote Gottes haben und den Glauben an Jesus. Jetzt, was ist Ausharren? Ausharren bedeutet, wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft. Die warten auf die Wiederkunft. Die warten und werden deswegen gerettet, nicht wahr? Und was hat das mit den Geboten Gottes auf sich? Wie viele Gebote müssen sie halten? Alle, denn wer sich in einem verfehlt, das ist in allem schuldig. Also wenn du sagst, ja, ich halte auch die meisten Gebote, mindestens 9. Das ist nicht die Kirche. Wenn deine Kirche 9 Gebote hält, das ist schön und gut, aber Gott sagt, wenn du bewusst eins übertrittst, dann kannst du die anderen 9 auch übertreten. Das macht dann keinen Unterschied mehr. Also schauen wir uns den Namen nochmal an. Das ist also der Sabbat, um den es hier geht, nicht wahr? Es ist das standhafte Ausharren, das Warten auf die Ankunft Jesu. Ist das logisch? Der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes, also einschließlich des Sabbats und den Glauben an Christus, an Jesus bewahren. Es müssen Christen sein, die auf die Ankunft Jesu warten und dabei den Sabbat behalten. Und das steht direkt in Offenbarung 14. Das ist kein obskurer Vers, sondern nachdem die Endzeitbotschaft kommt, das ewige Evangelium, alle Nationen, Völker und Sprachen, dann wird die eine Gruppe präsentiert, die treu bleibt. Das heißt, hier ist das. Wenn ich also frage, wo sind sie, wo ich hingehen soll, da sagt die Bibel, hier, schon mal gerufen, hier. Siehst du mich? Da, meine Frau winkt mir zu, hier. Hier ist das standhafte Ausharren. Nicht daneben, nicht im Stall daneben, auch wenn da mehr Heu ist. Auch wenn die Schafsband schönere Lieder spielt. Das ist kein Kriterium. Auch wenn in dem einen Stall, wo hier das standhafte Ausharren ist, vielleicht die Schafe ein bisschen borstige Wolle haben. Das spielt keine Rolle, wenn im anderen Stall die Wolle so weich ist. Oder weil ich lieber schwarze Schafe mag oder braune Schafe oder grüne Schafe. Der Schafstall, in den ich als Schäfin hinein muss, hat welche Kennzeichen? Das Warten auf die Wiederkunft Jesu, den Sabbat und dass es Christen sein müssen. Können wir das in der Bibel sehen? Das ist der Schafstall. Und hier ist der Name. Es sind Adventisten. Advent heißt Ankunft. Die auf die Ankunft Jesu warten. Die den 7. Tag beachten. Man nennt sie die 7. Tags Adventisten Christen. Das ist ihr Name. Steht in der Bibel, sag nicht ich. Das ist der biblische Name dieser Gruppe. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus ruft dich. Jesus hat eine Botschaft für dich und sagt, du bist mein Kind. Wenn du mich angenommen hast, bist du mein Sohn, du bist meine Tochter und ich freue mich so sehr, dass du mein Schaf bist, aber tu mir doch den Gefallen. Wenn du schon mein Schaf bist, komm doch auf meinen Schafstall. Es ist immer so anstrengend, als Hirte in die anderen Schafställe zu gehen. Komm, denn Gott möchte eine Schafherde haben. Das ewige Evangelium, das nur in Offenbarung 14, Vers 6 bis 12 beschrieben wird, an keiner anderen Stelle, sagt das. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du ein Schaf bist, dann hast du Jesus heute gehört. Und ich kenne sie. Und sie was? Sie folgen mir nach. Und wenn du sagst, warum soll ich meinen Schafstall verlassen? Hat das ja auch ausgereicht. Wenn der Hirte ruft, folgt das Schaf, oder? Wenn du jetzt vielleicht ärgerlich mit mir bist, sei nicht ärgerlich mit mir. Du kannst ein bisschen blöken und Jesus fragen, Jesus warum, und Jesus wird es dir erklären. Denn Jesus ist der Hirte, Jesus hat ein Ziel und Jesus möchte, dass du in seine Herde kommst. Und ich möchte euch was sagen, liebe Freunde, von meinem ganzen Herzen, von meinem ganzen tiefen Herzen. Ich bin so Gott dankbar, dass ich ein 7-Tags-Adventist sein darf. Ich bin Gott so dankbar, dass ich sagen kann, ich habe keine Dogmen und keine Kirchenväter, ich habe dieses Buch und was ich glaube, steht in diesem Buch drin. Und wenn das dein Wunsch ist, wenn du das auch eigentlich so sagst, dass du diesem Buch folgen wirst, lieber Freund, liebe Freundin, ich fordere dich heraus, zeige mir eine Kirche auf dieser Welt, die diesem Buch deutlicher folgt als die Kirche der 7-Tags-Adventisten. Denn das ist unser Glaubensbekenntnis, dieses Buch. Wir möchten das Volk des Buches sein. Möchte ich uns einladen, darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat, was wozu er uns ruft, ob wir seinem Endzeitvolk folgen möchten. Wollen wir noch kurz Entscheidungskarten austeilen, auch heute Abend ein letztes Mal. Und diese Karten sollen uns helfen, nochmal eine Entscheidung zu fällen, zu befestigen, die wir bisher auch vielleicht schon getroffen haben oder zum ersten Mal treffen wollen. Wir können aber Folgendes entscheiden. Vielleicht sagst du, ich möchte mich der Adventbewegung anschließen. Ich möchte mich der weltweiten Adventbewegung anschließen. Du sagst, ich habe verstanden, dass Jesus mich dazu ruft, dass Jesus mich in seinen Schafstall haben möchte. Vielleicht sagst du auch, jetzt habe ich verstanden, ich muss mich taufen lassen. Jetzt habe ich verstanden, ich muss es ernst machen damit. Und das kannst du auch entscheiden. Und lieber Freund, wenn du live zuschaust, bitte, bitte schreib uns das einfach auf die E-Mail, dass wir euch gleich geben werden. Und wenn du sagst, ich möchte Informationen der letzten Wochen gerne mit anderen teilen, ich bin vielleicht schon dieser Kirche oder ich habe mich gerade dafür entschieden und ich möchte gern an diesem Auftrag teilnehmen, denn wenn ich voll Gottes bin, bekomme ich eine Wahrheit. Wozu? Um Licht zu sein. Einzig und allein. Nicht um besser zu sein, um eine Elite zu sein, sondern um das ewige Evangelium in die ganze Welt zu bringen, damit Jesus bald wiederkommen kann. Ist das dein Wunsch, dich daran zu beteiligen? Dann kannst du daraus ankreuzen und sagen, ja, das möchte ich noch mehr tun als bisher. Und wie immer, schreibt euren Namen auf, damit wir wissen, mit wem wir Kontakt aufnehmen können. Schreibt uns euren Namen, sagt uns, was euer Wunsch ist. Und wir werden euch helfen, gerade in diesem Bereich. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wo die nächste Adventgemeinde in meiner Gegend ist. Auch wenn ihr das später als Aufnahme seht, auf YouTube oder auf Joel Media oder sonst wo, auf einem Video, das euch weitergegeben worden ist, schreibt uns unter dieser Adresse, unter kontakt@ausweg2012.de. Wir können euch helfen, eine Adventgemeinde zu finden. Wir können euch helfen, Kontakt zu bringen mit Menschen, die euch weiterhelfen können. Wir können euch helfen, euch taufen zu lassen, damit ihr euch seinem Schafstall anschließt. Ich denke, Jesus Christus hat heute zu uns allen gesprochen. Vielleicht haben wir etwas ganz Neues kennengelernt. Vielleicht haben wir auch etwas gelernt, was wir vielleicht schon wussten, aber wo wir jetzt sagen, hey, es gibt keinen Grund, mich dieser Enttäuschung zu schämen, denn wir sind Christen, oder? Wir sind durch eine Enttäuschung geboren. Und als 7-Tags-Adventist bin ich gleich zweimal durch eine Enttäuschung geboren. Wie schön ist denn das? Gott darf mich so oft korrigieren in meinem Leben. Und ich möchte uns einladen, darüber nachzudenken, was wir tun können, was jeder Einzelne von uns tun kann, um diese Informationen, die wir kennengelernt haben, auch über die letzten 4 Wochen, weiterzugeben, weiter zu verbreiten. Jeder von uns kennt Menschen, die der andere nicht kennt. Jeder von uns hat Möglichkeiten, die der andere nicht hat. Die Evangeliumsverkündigung darf nicht an wenigen Menschen und wenigen Programmen wie Ausweg 2012 hängen bleiben. Darf es nicht. Sondern diese Botschaft muss so schnell wie möglich in die Welt, weil ich möchte nach Hause. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, und damit meine ich jetzt nicht heute Abend durch den Schnee in meine Wohnung. Ich möchte wirklich nach Hause, an einen Ort, wo es hoffentlich wahrscheinlich nicht mehr so kalt sein wird. Dazu mehr am Sonntag um 18 Uhr. Da wird es ein moderates, gemäßigtes Klima geben. Auf der neuen Erde, im neuen Himmel. Dazu mehr Informationen am Sonntag. Und während wir jetzt die Karten einsammeln, die wir ausgefüllt haben, möchte ich uns einladen, dann noch einmal an alle, die live zuschauen, schreibt uns euer Feedback, eure Fragen und vor allem auch eure Entscheidung auf kontakt@ausweg2012.de. Und dann wollen wir noch gemeinsam den Abend mit einem Gebet abschließen und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns eine Wahrheit gegeben hast, die durch alle Jahrhunderte gleich geblieben ist. Noah ist durch Glauben gerettet worden und Abraham ist durch Glauben gerettet worden und Mose ist durch Glauben gerettet worden, Daniel, Jeremia, Maleachi, Petrus, Johannes, Martin Luther und auch wir. Aber in jedem Zeitalter gibt es bestimmte Umstände. Da gibt es den Umstand der Sintflut. Und das Evangelium war damals, kommt in die Sintflut, in die Arche. Das Evangelium zur Zeit von Mose war, kommt heraus aus Ägypten. Und das Evangelium heute ist, kommt heraus aus Babylon. Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Jesus, wir danken dir, dass du die ganze Wahrheit wiederherstellst, bevor du wiederkommst. Und wir danken dir, dass du uns in der Bibel nicht im Unklaren lässt, welche Botschaft gepredigt werden soll. Du sagst, das Evangelium wird gepredigt werden, dann kommt das Ende. Du sagst, das Ende ist die Ernte. Du gibst in Offenbarung 14 das Evangelium, danach die Ernte. Es ist nicht misszuverstehen. Du möchtest, dass die dreifache Engelsbotschaft gepredigt wird. Und so möchten wir dich bitten, als die Bewegung, die diese dreifache Engelsbotschaft, dieses Evangelium, von dem die Bibel sagt, nicht wir, dass sie gepredigt werden muss, als das ewige Evangelium, dass du uns diese Botschaft gegeben hast und dass wir ihr treu folgen dürfen, dass wir sie nicht nur predigen, sondern selbst erleben. Und wir möchten dich bitten, dass diese Botschaft zu allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen geht, wie schon jetzt diese Bewegung den ganzen Globus umfasst hat. Und wir bitten dich, dass du sehr bald kommst, Herr Jesus. Sei du bei uns, wenn du uns jetzt nach Hause führst und führe uns morgen früh zum letzten Sabbat hier bei Ausweg 2012 gesund zusammen, dass wir mehr lernen dürfen über dich und dein Wort und dein Werk und dein Volk. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen.